wo wir in einer wirklich Nacht- und Nebelaktion die gesamten Alkoholsammlungen aus dem ersten Stock, aus dem zweiten Stock rausholen mussten, weil das Gebäude ja statische Defizite aufwies, die so waren, dass eine sofortige Entlastung an Deckenlasten notwendig war. Und er erzählte dann, wie die Ägypter das Gehirn von Leichen durch die Nase entfernt haben, um das zu mumifizieren. Ich habe hinten drin gesessen, war voll der Hörsaal, also 180 Kinder, und ich saß da auf so einem Stühlchen in der Ecke und habe gedacht, oh Gott, und wenn ich jetzt nach Hause komme und alle haben Albträume, dann rufen die Eltern bei uns an, die Kinderakademie ist gestorben. Und es endete dann damit, dass ich eine Handpuppenaufführung mit dem Wolf gemacht habe. Ich habe mich also mit dem Wolf über seine Biologie unterhalten. Ja, wenn ich zurücksehe, würde ich sagen, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber ich habe mehr richtig gemacht, als ich falsch gemacht habe. Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl.
Wenn Sie eine Person fragen, wo überall auf der Welt sie schon gewesen ist, welche Ämter und Ehrenämter sie bereits bekleidet hat und aktuell noch bekleidet, wenn die Wiedergabe des Lebenslaufs oder die Frage nach den schönsten Tauchspots jedes Mal das Potenzial einer minutenlangen Antwort birgt, dann ist man sich sehr schnell bewusst, dass man eine außergewöhnliche Persönlichkeit vor sich sitzen hat, die unglaublich viel in ihrem Leben erreicht und geschaffen hat. Und das Beste für Görlitz ist, dass dieses Schaffen sein Ende noch nicht gefunden hat und wahrscheinlich auch nicht so schnell finden wird. Ich stelle Ihnen heute Professor Willi Xulander vor, und wenn Sie Görlitz-Fan und wissenschaftsbegeistert sind, dann sind Sie bei dieser Episode wieder einmal genau richtig. In diesem Sinne legen wir los und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt, nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Nur noch kurz zur Erklärung. Das Interview habe ich bei Herrn Xulander zu Hause geführt. Um die warme und beeindruckende Atmosphäre dieses Domizils zu übermitteln, bedarf es einer kurzen Beschreibung dieses, in Anführungsstrichen, Häuschens. Es war ein ungemütlicher, kalter Tag. Der Regen peitschte gegen die Fenster, der Wind fuhr durch die Bäume. Also die perfekte Szenerie für ein Gespräch in solch einer Umgebung. In der Jugendstil-Villa fühlt man sich teilweise in eine andere Zeit versetzt. Wir sitzen auf einem gemütlichen Sofa vor einem großen Kachelofen, haben Besuch von zwei Hunden und jeder eine große Tasse heißen Kaffees vor sich stehen. Ganz am Anfang residierte in der Villa eine russische Gräfin, ehe das Haus dann seine Geschichte schreibt. Ach ja, die Hunde. Was das für Hunde sind? Beide ganz liebe, ruhige und verschmuste Tiere, die sich das Streicheln permanent einmahnen, kann der Hausherr am besten selbst beschreiben.
Also er ist eine kroatische Bracke und er ist ein selbstgestrickter. Also der hat viele Eigenschaften von Hunden, Hunderassen mit kurzen Beinen in sich.
Herr Xulander, vielen Dank, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen. Ich stelle Sie wie üblich den Hörern erstmal vor. Sie sind 1955 in Hagen, Westfalen, geboren. Nach dem Wehrdienst haben Sie das Studium der Biologie in Göttingen begonnen, das 1982 abgeschlossen. Eine Dissertation über Fischparasiten. 1992 folgte die Habilitation im Fach Zoologie am Fachbereich Biologie der Gießener Universität. Dort waren Sie die Vertretung einer Professur für Ökologie und Systematik der Tiere. Dann Mitarbeiter in der Redaktion Medizin des Bayerischen Rundfunks. Von 1993 bis 1997 waren Sie Privatdozent für das Fach Zoologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Zum 1. Oktober 1995 wurden Sie dann Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Görlitz, das seit dem 1. Januar 2009 unter dem Namen Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz läuft. Ab 1997 sind Sie Honorarprofessor für spezielle Zoologie an der Universität Leipzig, seit Juni 2016 Professor für spezielle Zoologie an der Technischen Universität Dresden und seit November 2016 Mitglied der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Dresdner Universität. Von 2003 bis 2010 waren Sie Vizepräsident des Deutschen Museumsbundes. Sie haben bisher mehr als 170 Fachartikel, rund 300 populärwissenschaftliche Artikel verfasst. Sie sind für 25 Wanderausstellungen verantwortlich gewesen in 7 Ländern mit mehr als 400 Millionen Besuchern. Puh, das muss man erstmal sacken lassen. Jemanden mit so einer Biografie hat man nicht alle Tage vor sich sitzen. Wo überall auf der Welt sind Sie denn schon gewesen?
Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich war in Australien, habe da an der Universität geforscht mit einem Kollegen zusammen, war in der Mongolei mit meinem Kollegen Professor Ansorge und Mitarbeitern und sehr viel in Europa unterwegs, eigentlich quer durch Europa, war aber auch in Florida, in Mexiko, da habe ich mit dem Herpetologen Gunther Köhler zusammen eine Expedition gemacht, in Costa Rica, in Tunesien, in Ägypten, also an ganz vielen Orten der Erde und habe das Glück gehabt, dass mein Beruf sich mit dem Wunsch, andere Menschen, andere Regionen, andere Lebewelten kennenzulernen, so wunderbar vereinbar war. Also unter anderem in Nordamerika, also USA, in Australien, in der Mongolei, in Costa Rica, in Mexiko, in Ägypten, in Tunesien. Das ist das, was mir jetzt einfällt. Und ganz viele Länder Europas. Es gibt, glaube ich, wenige Länder Europas, die ich nicht bereist habe und wo ich zum Teil auch wissenschaftlich tätig gewesen bin.
Aber auch privat?
Auch privat, natürlich. Ich habe auch immer wieder mal Urlaub gemacht, sonst hätte meine Familie mich wahrscheinlich gesteinigt. Aber bin auch immer wieder zu Forschungsreisen und zu Kooperationen mit Projektpartnern oder auch zu internationalen Tagungen in anderen Ländern gewesen.
Was hat Sie denn dann nach Görlitz gezogen?
Gar nicht so einfach zu sagen. Also es war eine Zeit nach meiner Habilitation und nach der Möglichkeit, dort in Gießen an der Universität eine Professur zu vertreten für Ökologie und Systematik der Tiere, wo ich mich beworben habe an verschiedenen Hochschulen. Ich hatte in der Zeit eine Kooperation mit einem Consulting-Büro in Frankfurt, Lafayette und Partner, spannende Sachen da gemacht, also unter anderem Entwicklung von Materialien für Lehre über aquatische Lebensräume, für biologische Laien. Habe einen sehr spannenden Film in der Zeit gemacht mit Felix Heidinger, den ich von meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk kannte, über das Rote Meer und den Einfluss von Sporttauchen auf Korallenriffe. Und in dieser Zeit der Bewerbungen hatte ich mich hier mit Professor Dunger, den ich von internationalen Tagungen her kannte, getroffen, habe mir das Institut angeguckt. Und weil er vorgeschlagen hat, ich soll mich doch mal bewerben, habe ich das auch gemacht. Und das war für mich eine besondere Herausforderung. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Museum, dieses Institut eine derartige Breite an hervorragenden Wissenschaftlern aufwies. Ich kannte Wolfram Dunger und ja, wie ich mich dann beworben habe, mit anderen Stellen zusammen und es so eine Durststrecke gegeben hat, also wo nicht so viele Stellen zur Besetzung anlagen, kam in einer Woche gleichzeitig ein Angebot nach Berlin und das Angebot nach Görlitz. Also Berlin kam 2 oder 3 Tage vorher. Ich hatte mich schon darauf eingerichtet, Berlin anzunehmen. Und wie dann Görlitz kam und ich mir so im Gedächtnis rief, welche Möglichkeiten auch der Entwicklungen man hier in Görlitz hätte, da war für mich die Entscheidung sehr schnell gefallen. Ich habe mich dann für Görlitz entschieden. Habe in meiner Familie, ich war damals frisch verheiratet, unsere älteste Tochter war auf dem Weg, wie man so schön sagt. Und ja, wir haben gedacht, so eine riesige Stadt wie Berlin ist für die Familie nicht so schön wie Görlitz. Hat auch kein Geld keine Rolle gespielt, sondern es war tatsächlich so, dass ich Interesse an der Stadt, an dem Institut und an der Aufgabe hatte und habe mich deswegen sehr bewusst für Görlitz entschieden. Habe nicht gedacht, dass ich mein Lebensende mal hier beschließen würde, das ist was anderes. Aber wenn man dann hier ist und sich in der Stadt einlebt, die Stadtgesellschaft kennenlernt, die Attraktivität dieses urbanen Raums erfahren kann und diese unglaublich vielfältige, tolle Landschaft verbinden kann mit dem beruflichen Interesse, dann ist es eigentlich keine Frage, ob man in Berlin oder in Görlitz leben will, immer in Görlitz.
Also die Entscheidung rein vom Städtischen gesehen, haben Sie auch niemals bis heute bereut?
Nein, nein, ich fühle mich total wohl hier. Oh, jetzt müssen wir ganz kurz rausgehen. Das sieht aus, als wäre das Büro von Herrn Gauck.
Tja, das war es tatsächlich, das Büro von Joachim Gauck. Es ging um den Brücke-Preis, weil der ehemalige Bundespräsident auf Lesereise geht und sein Buch an signifikanten Stellen der Öffentlichkeit vorstellt. Alles weitere sind Details, aber für Sie ein erster, in diesem Falle spontaner Einblick, wo Herr Xolander überall eingebunden ist und in welchen illustren Kreisen er verkehrt. 1860 hat die Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz das eröffnet und Sie wurden 1995 Direktor. Sie haben ja schon angedeutet, wie man dazu kommt. Bewirbt man sich da ganz klassisch und sagt, hallo, ich habe gehört, hier ist eine freie Stelle und ich möchte die gern besetzen?
Ist tatsächlich so, das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, damals unter Professor Meyer als Minister, hatte die Stelle ausgeschrieben. Und das war ein ganz normales Besetzungsverfahren, bei dem, ich glaube, 5 Kandidaten eingeladen worden sind nach Dresden, sich da im Ministerium vor einer Kommission vorstellen mussten. Und es waren, also ich kenne ein paar von den Kollegen, weil ich mit denen vorher und nachher auch zu tun gehabt habe, waren sehr gute Kollegen, die grundsätzlich auch gepasst hätten. Meine Vorteile waren, ich hatte mit Bodentieren gearbeitet, ich war habilitiert und ich hatte Sammlungs- und Ausstellungserfahrung. Ich hatte an der Uni in Göttingen, da gibt es ein kleines Museum, das zum Zoologischen Institut gehört, einen Kollegen, Dr. Peter Becker, der hat dort das Museum geleitet und auch entwickelt und mit dem war ich befreundet. Der saß im Gang unter uns Zoologen und sein Sohn hat bei mir einen Tauchkurs gemacht. Und da hat er mich mal angesprochen, sag mal, wollen wir nicht zusammen eine Ausstellung machen? Und dann haben wir zusammen eine Ausstellung gemacht und dann gab es noch eine zweite Ausstellung, die mit Schülern zusammen gemacht wurde, also wo man eigentlich schon der Zeit voraus die Einbindung von Publikum in die Ausstellungsentwicklung geübt hat. Und dann haben wir noch diese zweite Ausstellung gemacht. Und so hatte ich ein wenig Ausstellungserfahrung. Also wusste, wie man auf Texte guckt und wie man Bilder einsetzt und wie man Objekte in Ausstellungen integriert. Also das, was man Szenografie, Inszenierung mit Objekten, Licht, Farbe, Konstellationen im Raum macht. Das hatte ich schon gemacht und hatte in Gießen dann die Verantwortung während dieser Zeit, dieser 2 Jahre, wo ich unseren Kollegen, der so schwer erkrankt war, vertreten habe, die Verantwortung für die Sammlungen, für die zoologischen Sammlungen. Also hatte Sammlungs- und Ausstellungserfahrung und das kam zusammen und ich denke, das hat Ausschlag gegeben, dass man mich gewählt hat. Und wenn ich es jetzt im Nachhinein sage, glaube ich, eine gute Wahl gewesen, bei aller Bescheidenheit.
Also Sie haben sozusagen auf das Anforderungsprofil perfekt gepasst.
Von allen am besten, ja. Ich würde auch sagen, sehr gut.
Das Museum arbeitet mit dem Internationalen Hochschulinstitut Zittau-Görlitz, mit der Hochschule Zittau-Görlitz, dem Naturschutztierpark, dem Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal, der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, dem Biosphärenreservat, Kasus, der Sächsischen Landesakademie für Natur und Umwelt und dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zusammen. Man liest, und das haben Sie selbst geschrieben, dass das Senckenberg-Museum eine Anlaufstelle für Wissenschaftler aus der ganzen Welt sei. Ist diese Strahlkraft wirklich so enorm? Also ich stelle die Frage, weil ich denke, dass der Durchschnitts-Görlitzer, für den dieses Museum möglicherweise einfach existiert, das sich bestimmt kaum vorstellen kann.
Also man muss in die Geschichte reinschauen. Wie ich gekommen bin, waren wir 43 Mitarbeiter. Das ist schon für ein Naturkundemuseum eine ziemlich große Zahl von Mitarbeitern. Und von denen waren viele, 16 oder 17 Wissenschaftler. Professor Dunger hatte dieses Institut wirklich entwickelt und dem ein Profil gegeben, das in Deutschland einmalig war. Insofern, also ohne sein Zutun, ohne seine Initiative, Kompetenz und auch Wirkmächtigkeit wäre dieses Museum nicht da, wo es jetzt ist, und wäre ich nicht gekommen. Und es ist mir gelungen, auch den Bedürfnissen der Zeit entsprechend das Museum weiterzuentwickeln. Wenn wir uns das Museum anschauen, also in der Zeit, wo ich da war, haben bestimmt Leute aus 50 Ländern da gearbeitet. Vielleicht sind es 40 gewesen, aber schon aus einer ganzen Anzahl von Nationen weltweit. Also da waren Russen, Ukrainer, Mongolen, Chinesen, Inder, Pakistani, Leute aus Bangladesch, aus Uganda, Ruanda, Angola, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, Nordamerika, Kanada, Australien bei uns und haben bei uns gearbeitet. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Natürlich dann aus Norwegen, Schweden, Tunesien, Polen, selbstverständlich, Tschechien, Niederlande. Also eine ganze Anzahl von europäischen Ländern noch dazu. Und die sind gekommen, einmal weil die Sammlungen hier waren, vor allem aber, weil die, ich nenne das mal, geballte Kompetenz in der Vielfalt von Bodentieren am Museum angesiedelt war. Also wir hatten das Glück, dass der Professor Dunger es geschafft hat, für fast alle wichtigen Bodentiergruppen Spezialisten ans Haus zu holen und am Haus zu halten, was auch nicht selbstverständlich ist. Und damit war die Möglichkeit, Sammlungen aufzubauen, die einen großen Teil der Biodiversität dieser Gruppen umfassen und auch Anleitungen zu geben, also dass Personen, die sich jetzt in europäische Springschwänze oder Fadenwürmer oder so einarbeiten wollen, einen kompetenten Ansprechpartner und die Referenz in den Sammlungen vorgefunden haben. Viele von diesen Organismengruppen sind artenmäßig sehr groß. Und dann holt man sich auch Spezialisten für bestimmte Regionen ran oder für bestimmte Untergruppen in großen Tiergruppen und lässt die dann Sammlungen bearbeiten. Also sprich, die gucken dann das durch, was da ist, und ergänzen und korrigieren die Metadaten, also das, was wir über das Sammlungsobjekt wissen und in Büchern und heutzutage in Datenbanken festhalten, um das auf dem allerneuesten Stand zu halten. Also dass die Menschen, die Wissenschaftler, die am Museum sind, auch lange Zeit da bleiben, weil es ist so wie in allem: Hintergrundwissen, umfassendes Wissen und Routine entwickelt sich mit der Zeit. Und wenn man bloß 2 oder 3 Jahre da ist, dann ist man in einer Organismengruppe, wenn es eine größere Organismengruppe ist, nicht drin. Man überschaut die Biodiversität und die Vielfalt und auch die Merkmale nicht so, wie wenn man 20 Jahre oder so dabei ist. Deswegen ist es gut, dass es bei den Kuratoren, bei den Verantwortlichen für die Tiergruppen und Sammlungen, das ist bei uns gebunden, also Kompetenz für die Tiergruppe und Verantwortung für Sammlungen ist in einer Person zusammengefasst, dass diese Kontinuität gewahrt bleibt. Es gibt viele, die sich bei uns qualifiziert haben, als promovierte Biologen gekommen sind oder als Diplombiologen gekommen sind, dann promoviert haben oder wenn sie promoviert waren, dann habilitiert haben, jetzt Professoren sind oder Professorinnen sind. Das gab es also immer wieder mal, aber ganz wenige, die dann die Professur in, was weiß ich, Cottbus oder Berlin oder so angenommen haben. Da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, dass das Arbeitsklima, die Zusammenarbeit, die Kollegialität so ein wichtiger Standortfaktor war, dass die Leute hier geblieben sind und hier ihre Arbeit weitergeführt haben.
Zeichnen Sie doch mal bitte ab, warum Ihrer Meinung nach das Museum für alle Bürger der Stadt und auch in jedem Alter eine Bereicherung ist.
Wir machen ja ganz viel für die Stadt. Also das, was die Öffentlichkeit mitbekommt, sind die Dauerausstellungen, die Wanderausstellungen, etwa 4, 5 pro Jahr, die nur kurze Zeit gezeigt werden, und den Lebendtierbereich. Das ist das, was wir in der Öffentlichkeit haben, dass die Menschen auch mitbekommen, wenn sie ins Museum gehen. Aber neben dem Gebäude im Museum, neben den Ausstellungen, haben wir 7 weitere Gebäude, die wir nutzen. Und da sind die Sammlungen untergebracht, da sind die Labore, da erfolgt die Forschung, da sitzen unsere Wissenschaftler und die technischen Mitarbeiter, die die Wissenschaftler unterstützen. Was bringt das, dieser Bereich, der Stadt? Einmal Arbeitsplätze, also über 100 Arbeitsplätze, die im Bereich Wissenschaft in Görlitz bei uns angesiedelt sind, bedeutet 100 Menschen, die da arbeiten, die auch ihr Geld hier verdienen und die ihr Geld hier lassen. Von denen ist wiederum eine größere Anzahl, grob gesagt die Hälfte, auf Drittmittelprojekten beschäftigt. Das heißt, unsere Wissenschaftler entwickeln Forschungsfragen, aus diesen Forschungsfragen Anträge. Diese Anträge werden in kompetitiven Verfahren, also das heißt, andere bewerben sich auch um denselben Topf, entschieden. Und wenn man die besten Anträge geschrieben hat, die besten Ideen hatte, die beste Konzeption, eine Forschungsfrage, eine relevante Forschungsfrage zu lösen, gibt es das Geld. Und da waren wir erfolgreich. Also dieses Geld ist zusätzliches Geld für Görlitz, weil von diesen zusätzlichen Mitteln landen 90% oder 85%, also ein erheblicher Teil, in Personal. Und dieses Personal ist ein Wirtschaftsfaktor, dadurch, dass sie Steuern zahlen, dadurch, dass sie hier einkaufen gehen, für die Stadt. Das ist aber nur ein Teil. Und dann haben wir Kompetenzbündelung, so eine Art Wissenschaftswerbung in der wissenschaftlichen Community. Also man kennt Görlitz als einen Standort, wo tolle Wissenschaft gemacht werden, hervorragende Wissenschaftler sitzen und kommt dann auch zu internationalen Tagungen nach Görlitz. Dann sind die Hotels eben mal 5 Tage voll mit den Tausendfüßerforschern oder mit den Leuten, die sich mit abterigoten Insekten beschäftigen, also sowas wie Springschwänze und Beintaster.
Wirklich?
Ja, die heißen so. Ja, ich kann da nichts zu.
Also ich meine, dass das wirklich sich auf die Gastronomie und das Hotelgewerbe kriegt man ja jetzt, wenn man sich nicht direkt dafür interessiert, nicht mit. Aber wenn man jetzt das mitbekäme, würde man sozusagen merken, dass an diesen Tagen es für andere Leute doch bedeutend schwieriger wäre, eine Unterkunft zu bekommen.
Ja, und wir bemühen uns dann auch in die, ich nenne das mal, saure Gurkenzeit zu gehen, wo nicht sowieso schon die Hotels voll sind bei uns, sondern nach Möglichkeit, das ist nicht immer tatsächlich realisierbar, aber nach Möglichkeit in die Zeit zu gehen, wo die Hotels nicht ausgelastet sind. Aber das ist tatsächlich auch noch was, und wenn wir uns anschauen, also in der Zeit, wo ich das Museum geleitet hatte, hatten wir immer also mindestens 5 Tagungen im Jahr, zu besseren Zeiten auch mal 10. Und davon, einige sind kleiner, da sind 20 oder 25 oder 30 Leute da. Aber wir haben auch ganz große Tagungen gehabt mit über 200 Teilnehmern. Und das macht sich dann im Stadtbild schon bemerkbar. Und sei es nur, dass man nach einem Platz im Restaurant sucht, weil überall Tausendfüßerforscher sitzen, was ja für die Gastwirte durchaus, die ja bringen ihre Tiere ja nicht mit, durchaus einen Unterhaltungswert hat. Also Unterhaltungswert jetzt pekuniär, also kommerziell gedacht. Ja, und dann, wir machen Wanderausstellungen und diese Wanderausstellungen sind sehr erfolgreich. Also meine Frau Helga hat ungefähr 10 Jahre Wanderausstellungen gemacht. Zuerst eine Ergänzung vom Wolf, dann die dünne Haut der Erde, unsere Böden, die ist 2015 eröffnet worden, die wird jetzt 10 Jahre oder ist jetzt 10 Jahre alt geworden. Dann eine Ausstellung über Flussökosysteme und zuletzt eine Ausstellung über Grundwasser. Und diese Ausstellungen sind sehr erfolgreich gelaufen. Also die Bodenausstellung, die war unter anderem in Frankfurt, in Wien und jetzt geht sie halt nach Dortmund, war in Oldenburg, in Osnabrück, also vielen anderen Standorten noch. Einfach eine sehr erfolgreiche Ausstellung mit über 1,2 Millionen Besuchern. Und draußen steht immer dran, Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz. Und wenn wir das geschafft haben, das ist häufiger der Fall gewesen, haben wir auch noch Werbematerial für die Stadt ausgelegt. Da kommen also Leute in Wien ins Naturhistorische Museum und gucken sich dann eine Ausstellung an und hören Görlitz. Dann fährt jetzt nicht jeder nach Görlitz, um da Urlaub zu machen, aber es sind doch Leute, die entweder sagen, ach, was ist denn das für eine Stadt, und gucken sich das dann im Internet oder wo auch immer an. Oder sie sagen, ach, da wollte ich doch immer mal hin, habe ich schon gehört, das ist ganz toll da. Und entscheiden sich dann, einen Städteurlaub oder so in Görlitz zu machen. Es ist einfach eine Werbung, eine subtile Werbung für die Stadt. Auch so ein kleines Stück Stadtmarketing, an dem wir beitragen. Und ja, sowas wie Human Capacity, also die Bedeutung der Menschen, der Individuen, der Personen, die bei uns arbeiten, die sich in der Stadtgesellschaft engagieren, in Vereinen, politisch im Stadtrat oder in Stadtteilvertretungen, die sich im Naturschutz einbringen oder ja, in irgendwelchen anderen Bürgergesellschaften, also in Gesangsgruppen, im Kulturbereich im weiteren Sinne. Und es sind überdurchschnittlich aktive Leute, die dabei sind, also die bei uns arbeiten, die bei Senckenberg arbeiten. Und auch die sind ein Gewinn für die Stadt. Also es gibt eine Facette oder viele Facetten von Mehrwert, von Gewinn für die Stadt, dadurch, dass so ein großes Museum da ist. Sie haben vorhin gesagt, das ist 1860 gegründet worden, ja, als Museum, also als Organisation hinter dem Museum, gibt es die Naturforschende Gesellschaft seit 1811. Von einer Gruppe von Kleinbürgern gegründet worden. Es gab schon eine Wissenschaftsgesellschaft in Görlitz, die Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften. Und da war der Landadel, die Akademiker drin. Und jetzt kamen Kleinbürger, die auch Wissenschaft machen wollten. Das war vielleicht nicht in unserem heutigen Sinne Wissenschaft, aber die wollten halt eigentlich in diese Wissenschaftsgesellschaft rein, die haben sie nicht reingelassen. Und da haben die ihren eigenen Club aufgemacht und daraus ist dann einige Jahre später auch mit Erweiterung der Interessensgebiete die Naturforschende Gesellschaft entstanden, die es jetzt wieder gibt, die sehr aktiv ist und die Naturforschung in der Oberlausitz hier betreibt und mit der das Museum sehr eng, auch institutionell und personell sehr eng verbandelt ist. Auch weil, wenn die Mitglieder der Gesellschaft losgehen und forschen und sammeln, sind viele sehr kompetente Mitglieder in der Gesellschaft, irgendwann landen die Sammlungen, die angelegt worden sind, im Naturkundemuseum, also bei Senckenberg. Und das ist natürlich auch nochmal ein Gewinn auf beiden Seiten. Wir organisieren die Jahrestagung, jedenfalls alle zwei Jahre, auch kostenfrei. Und durch die Zusammenarbeit mit den Forschern in der Region gibt es auch Mehrwert für Senckenberg.
Das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie sagen, es wird dann rein auch vom Material her mehr. Nun wird ja seit einiger Zeit der Neubau oder entsteht der Neubau an der Bahnhofstraße bzw. Jakobstraße übergehend. Was oder inwiefern ist denn Ihr Anteil konkret an diesem neuen Komplex? Also inwiefern haben Sie dort mitgewirkt, sich möglicherweise dieses und jenes gefordert oder gewünscht? Sie haben 2016 gesagt, wenn alles gut geht, ist der Neubau 2021 fertig und wir sind 2022 drin. Nun ist es ja aber noch nicht fertig.
Ja, also dass bei Baumaßnahmen, gerade bei so großen Baumaßnahmen, auch mit dem Staat als Bauträger Verzögerungen auftreten, das ist nicht so selten der Fall. Immerhin sind wir nicht so viel prozentual teurer geworden wie der Berliner Flughafen. Insofern habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei. Ja, was ist mein Anteil gewesen an dem Bau? Wir haben uns entschlossen, 2005 zu Senckenberg zu gehen. Es war eine sehr spontane Entscheidung, wobei wir bereits im Vorfeld über Möglichkeiten diskutiert haben, intern, aber auch mit dem Ministerium, mit dem damaligen Erstabteilungsleiter, später Staatssekretär Schmidt, wie unsere Forschungsleistung sich anders abbilden lässt als in einem staatlichen Museum. Und da war die Möglichkeit, in die Leibniz-Gemeinschaft zu gehen, wo damals schon zwei andere große Museen, nämlich Frankfurt-Senckenberg und das Museum König in Bonn drin waren, als Naturkundemuseen mit sechs weiteren Museen zusammen. Und da haben wir Möglichkeiten gesehen, dass das eine Entwicklungsoption für uns wäre. Wie sich dann, wie gesagt, sehr spontan an einem Tag am Tisch des Ministers die Möglichkeit ergab, zu sagen, will man mit Senckenberg zusammen zu Leibniz gehen? Da haben wir gesagt, das wollen wir. Und das war eine richtige Entscheidung gewesen. Senckenberg und die Leibniz-Gemeinschaft erwarten aber, dass, wenn neue Einrichtungen dazukommen, ich sag mal, die Infrastruktur steht, dass jetzt nicht der Bund, der bei der Leibniz-Gemeinschaft 50% aller Kosten trägt, auch noch in die Pflicht genommen wird, sozusagen erstmal aufzuräumen und die Bedingungen zu schaffen, dass gut gearbeitet werden kann. Und da hat der Freistaat, der nun nicht mehr so viel für das Museum zahlen musste, sich bereit erklärt, einen Neubau zu machen, weil wir zum Teil wirklich suboptimal untergebracht waren. Also bis hin zu dem Gebäude, das hinter dem Humboldt-Haus steht, das Peckhaus, das baulich saniert werden musste, wo wir in einer wirklich Nacht- und Nebel-Aktion zwischen Weihnachten und Neujahr 1997, 98, also zum Jahreswechsel, die gesamten Alkoholsammlungen aus dem ersten Stock, aus dem zweiten Stock rausholen mussten, weil das Gebäude statische Defizite aufwies, die so waren, dass eine sofortige Entlastung an Deckenlasten notwendig war. Also wir haben Gebäude, die sind nicht mehr state of the art und entsprechen auch nicht dem, was an wissenschaftlicher Leistung da passiert. Das war auch klar. Und bei der Evaluierung, es gab also eine Evaluierung 2005, ist da die Evaluierungskommission hochkarätig besetzt, nach Görlitz gekommen, hat sich das hier angesehen, hat gesagt, also Wissenschaft ist toll, die Wissenschaftler sind toll, die Sammlungen sind toll, aber die Unterbringung ist zumindest zum Teil sehr dringend gewöhnungs- und reparaturbedürftig oder renovierungsbedürftig. Oder besser, man fasst alles an einem Standort zusammen, um die Synergien, die sich daraus ergeben, dass Wissenschaftler an einem Ort sitzen und sich auch informell, also nicht nur bei, was weiß ich, Besprechungen oder so, sondern auch informell beim Mittagessen, beim Kaffeetrinken treffen und sich austauschen, dass diese Synergien gehoben werden können an einem Standort. Und das hat das Ministerium und der Freistaat auch eingesehen. Und der jetzige Ministerpräsident Michael Kretschmer, den ich persönlich sehr schätze, der war damals Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses des Deutschen Bundestages. Und der war bei Dutzenden von Evaluierungen bei der Leibniz-Gemeinschaft mitgelaufen. Der kannte also die Bedingungen, auch unter denen bei Leibniz geforscht wird. Und er kannte die Bedingungen bei uns hier auch, weil er ja Görlitzer ist und auch die Einrichtung immer wieder mal besucht hat. Dem war das klar und er hat auch darauf hingewiesen, dass eine Renovierung oder besser eine Unterbringung an einem gemeinsamen Standort angestrebt werden sollte. Das hat unsere Position nochmal sehr unterstützt, eben nach einem Standort zu suchen. Und das war am Anfang schon schwierig. Wir haben angefangen 2007 über den Neubau zu reden und die Bedürfnisse zu formulieren. Und dann ist das mit der Evaluierung und mit, vor allen Dingen mit dem Beitritt zu Senckenberg zum 01.01.2009 in so eine heiße Phase getreten. Und die ist dann mehrfach abgekühlt. Also das sind so die Hintergründe. Und es ist eben tatsächlich ein großer Bau. Und wir haben spezifische Anforderungen und es haben viele Leute drauf geguckt und auch ihre Möglichkeiten und ihre Expertise eingebracht. Und es hat leider sehr viel länger gedauert, als wir uns gewünscht haben. Auch weil so eine Einrichtung wie Senckenberg eine Dynamik entwickelt. Also wir haben 2007, 2009, 2012, wo wir nochmal konkret über das Gebäude und den Standort gesprochen haben, andere Bedingungen gehabt als jetzt. Da sind die Studiengänge dazugekommen, da sind sehr viel mehr an Drittmittelprojekten dazugekommen und das hat sich zum Glück in der letzten Planungsphase, die ist jetzt auch schon viele Jahre her, einbringen lassen, sodass wir jetzt meiner Wahrnehmung nach, und ich stehe da nicht alleine, eine bedarfsgerechte Unterbringung bekommen werden.
Und gibt es da eine Schätzung, wenn man sagen kann, dann wird es final alles fertig sein und stehen?
Also ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr im Sommer die Gebäudeübergabe erfolgt ist. Also das ist dann der Innenausbau, der jetzt ja läuft. Also das Gebäude ist in seiner Kubatur ja geschaffen, sozusagen die Maurer sind fertig. Und jetzt wird Innenausbau gemacht, dass der dann abgeschlossen ist. Und dann werden wir sehr gezielt und sehr langsam umziehen. Langsam auch deswegen, weil eine große Anzahl von Sammlungsobjekten, also über 7 Millionen, von unterschiedlichen Standorten transportiert werden müssen. Nichts darf kaputt gehen. Es darf nichts durcheinander kommen. Es muss alles hinterher wiederfindbar sein. Das ist ein großer logistischer, auch zum Teil wissenschaftlicher Aufwand, der getrieben werden muss. Und da bin ich ganz froh, dass man jetzt keinen Druck ausübt. Also da müsst ihr auch in einem Monat drin sein, sondern dass man uns die Zeit lässt, bedarfsgerecht und logistisch überzeugend dieses neue Gebäude zu beziehen, sodass hinterher die Wissenschaftler direkt wieder in die Forschungsarbeit einsteigen können. Also wir rechnen mit den verschiedenen Sektionen. Das ist also die Einheit einer Sammlung mit Wissenschaftlern und den zugehörigen Räumlichkeiten und Personen mit ungefähr 2 Monaten Umzugszeit. Das ist jetzt sehr grob über den Daumen, weil nicht alle Objekte gleich groß und gleich schwierig zu verpacken und zu transportieren sind. Aber das ist so die Größenordnung. Und dann addiert sich die Umzugszeit alles zusammen auf etwas mehr als ein Jahr.
Wie stellt man sich das vor? Nimmt man da jetzt vereinfacht gesagt für manche Teile ein Umzugsunternehmen? Oder gibt es da vielleicht so Gegenstände, wo der Professor sagt, das mache ich Sonntagnachmittag mal mit meinem privaten Auto persönlich?
Also das Größte wird mit Umzugsunternehmen gemacht, die auch Erfahrung haben mit Sammlungstransporten. Wir haben da Partner, auch regionale Partner. Für bestimmte Objekte wird es Sonderbedingungen geben. Das muss dann der jeweilige Kurator, der ja der Verantwortliche für die Sicherheit der Sammlungen im weitesten Sinne ist, im Einzelfall auch entscheiden können. Und das wird dann auch so passieren. Aber das Gros, wirklich das Allermeiste, wird mit Unternehmen erfolgen.
Der eine oder andere von Ihnen hat sicherlich schon einmal etwas von der Kinderakademie gehört. Das ist sozusagen Wissenschaft für Kinder, aber im universitären Umfeld, im Hörsaal der Hochschule oder auch in den Räumlichkeiten des Museums. Dazu kommen regelmäßig Wissenschaftler hier bei uns vorbei und halten Vorträge für Kinder über diverse Themengebiete der Wissenschaft, spannend, lustig und verständlich erklärt. Und das Ganze auch noch zweisprachig. Auch hier hat Xylander selbstverständlich einen Mitanteil.
Also die Kinderakademie ist ja von der Hochschule Zittau-Görlitz und von Senckenberg gegründet worden. Damals war es noch nicht Senckenberg, damals war es noch ein staatliches Museum für Naturkunde. Und die Initiative, es war eine Sache von Zeitgeist, kam parallel von zwei Seiten. Also unsere Museumspädagogin, Frau Fassmers, hatte mit einer Freundin, mit der sie bei den Soroptimisten zusammen waren, überlegt, sowas aufzusetzen. Und meine Frau hatte mich angestochen, gesagt, mach doch eine Kinderuni. Alle machen eine Kinderuni, ist so toll. Unsere Kinder sind jetzt auch in dem Alter. Da waren unsere beiden Mädchen, also unsere beiden ältesten Kinder, 2 Töchter, 6 und 8. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wir gucken mal und machen mal eine Kinderuni, ist doch prima. Und dann kamen wir parallel aufeinander zu und hatten die gleichen Ideen gehabt. Und da habe ich mich mit der Kollegin von der Hochschule zusammengesetzt und unserer Museumspädagogin. Und wir haben dann das Konzept dieser Kinderakademie aufgesetzt. Die Idee war von Anfang an, Wissenschaftler kommen und stellen ihre Forschung vor in 45 Minuten, kindgerecht. Auch nicht mit schwierigen Begrifflichkeiten und so. Und Es ist ein Wechsel der Standorte, auch um den Kindern zu zeigen, also Forschung passiert außeruniversitär bei Senckenberg und universitär oder hochschulbezogen an der Hochschule Zittau-Görlitz. Also es war immer ein Wechsel, wir sind drüber gegangen in die Blue Box oder wir haben bei uns im Hörsaal das gemacht. Und es war von Anfang an vorgesehen als international, also als Kinderakademie, die die Länder miteinander zusammenbringt. Am Anfang, ersten zwei Male oder so, hatten wir noch tschechische Übersetzungen, Simultanübersetzungen, sodass wir dreisprachig waren. Aber das hat sich dann gezeigt, da waren zwei oder drei tschechische Kinder da, die auch einen großen Anfahrtweg natürlich gehabt haben, 60 oder 70 Kilometer, die sind dann nicht wiedergekommen. Und dann hatte sich das vom Aufwand her erledigt, aber deutsch-polnisch ist sie immer noch. Also wir haben immer noch jemanden hinten sitzen in seiner Sprecher- oder in ihrer Sprecherkabine, ist eine Kollegin, die das für uns übernimmt, die das dann überträgt. Und das ist auch die einzige, soweit ich weiß, internationale Kinderakademie in Deutschland. Schon ein Aufwand, aber wir machen das seit fast 25 Jahren. Also kann nicht viel dran fehlen, weil die Lisa wird jetzt 30, also unsere älteste Tochter, und die war mit 7 drin. Also das ist schon eine ganze Zeit, die wir das machen. Und es war von Anfang an ein Erfolg. Also die erste Vorlesung war über Wölfe. Die hat die Wolfsdame, also die Dame vom Wildbiologischen Büro Lupus, Gisa Kluth, damals gehalten. Das war gut, hat die Kinder toll angesprochen. Die zweite Vorlesung, werde ich nie vergessen, war über ägyptische Mumien. Hatte ich einen Kollegen vom Archäologischen Landesamt beziehungsweise vom Archäologischen Museum des Freistaates eingeladen. Und der erzählte dann, wie die Ägypter das Gehirn von Leichen durch die Nase entfernt haben, um das zu mumifizieren. Ich habe hinten drin gesessen, war voll der Hörsaal, also 180 Kinder, und ich saß da auf so einem Stühlchen in der Ecke und habe gedacht, oh Gott, und wenn ich jetzt nach Hause komme und alle haben Albträume, dann rufen die Eltern bei uns an, die Kinderakademie ist gestorben und die werden mit Horrorvorstellungen in ihr Leben starten und ich bin schuld. Naja, es war dann also so, dass die Kinderakademie zu Ende war. Die Kinder konnten dann die Referenten noch befragen, einige gingen raus. Ich bin dann auch rausgegangen in den Vorraum von unserem Hörsaal und da kam also so ein Kind raus und erzählte ihrer Mutter, die immer grüner wurde im Gesicht, wie die Ägypter die Gehirne durch die Nase rausgeholt haben. Und es hat sich also nie einer beschwert und es ist alles gut gelaufen. Wir haben ja auch diese erste Hürde, diese erste Klippe gleich beim zweiten Vortrag gut überstanden und hat eben eine gewisse Kontinuität entwickelt. Ich denke, es ist eine Besonderheit und ein schönes Produkt, das auch einer von den Beiträgen von Senckenberg für die Stadtgesellschaft darstellt.
Auch an der Etablierung neuer Studiengänge, die viele Studenten in unsere Region ziehen, hat Willi Xylander einen großen Anteil.
Also Biodiversity and Collection Management war der erste. Und dann kam Ecosystem Services. Und dann liefen beide Studiengänge, wie ich fand, ganz gut. Und die Universität, die TU Dresden, an der wir dann in der Fakultät Mitglieder waren, hat sich dann gewünscht, dass wir enger mit der Biologie in Dresden zusammenarbeiten. War durchaus nicht so ganz trivial, weil bis dahin liefen alle Studiengänge in Görlitz. Also diese universitären Studiengänge der TU Dresden hatten 80% oder so Anteil bei Ecosystem Service, bei Biodiversity and Collection Management in Görlitz und so 40% bei Ecosystem Services. Jetzt in dem Moment, wo wir die Studiengänge geöffnet haben mit einem neuen Studiengang, Organismic and Molecular Biodiversity, da war Dresden mit drin. Das heißt, die Studenten mussten weiterfahren, hatten allerdings auch mehr Auswahl in den praktisch Spezialisierungsgebieten, die wir angeboten haben. Und das hat sich gut etabliert. Also die beiden Studiengänge sind die erfolgreichsten am Internationalen Hochschulinstitut in Zittau und Görlitz. Das sind ja beide Standorte inzwischen, wo die meisten Studierenden eingeschrieben sind. Also diese beiden Studiengänge haben tatsächlich eine sehr positive Entwicklung, was die Resonanz bei den Studierenden, auch vor allen Dingen internationalen Studierenden angeht, erfahren.
2016 haben Sie die Europastadtmedaille für Verdienste um die Europastadt Görlitz-Skorzelec erhalten und am 7. Juli 2022 das Bundesverdienstkreuz. Der Tag ist mir unter anderem deshalb so gut in Erinnerung geblieben, weil wir an diesem Tag den Abschlussgrillabend vom Lateinkurs hatten und alle mitbekommen haben, dass Finn irgendwie hippliger ist, als er sowieso schon immer ist. Und dann hat irgendjemand gefragt, was ist denn los? Und hat er gesagt, ja, cool, hier, guck mal, mein Vater hat heute Bundesverdienstkreuz bekommen. Und war ganz stolz, das werde ich nie vergessen. Das ist die höchste Anerkennung für Verdienste, die das Allgemeinwohl betreffen. Bei Ihnen war das konkret für den 25-jährigen überragenden Einsatz in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Knallharte Frage aus Ihrem Empfinden, ist das Bundesverdienstkreuz immer noch viel wert?
Also eine große Ehre, eine Ehre für Engagement, das über das rausgeht, was jeder von uns irgendwie leisten muss. Ich tue mich immer selber schwer damit, geehrt zu werden. Also ich denke mir dann, du hast ja auch Spaß gemacht, du hast ja nicht nur gelitten da. Aber es waren viele Leute und mit denen bin ich dann auch ins Gespräch gekommen an diesem Tag. Wir waren in der Staatskanzlei und Ministerpräsident Kretschmer hat uns die Bundesverdienstkreuze übergeben, so etwa 10 Personen. Und da waren Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr waren oder da waren Leute, die sich engagiert haben in Kinderheimen oder Menschen, die sich engagiert haben für mediale Vielfalt. Und eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die in einem Frauenbund sich um alleinerziehende Mütter gekümmert hat. Und da habe ich gedacht, das ist schon toll, dass diese Menschen, die jetzt nicht 3 Stunden in der Woche, sondern 15 Stunden oder sowas in der Woche für solche Aufgaben investieren, dass die eine Anerkennung bekommen. Eine Anerkennung, die ihnen auch selber Motivation gibt. Ich habe mich dann in diesem Kreis an diesem Tag, gab ein kleines Buffet nach der Übergabe der Bundesverdienstkreuze, habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe gedacht, also wenn du da dazugehörst, dann hast du was gemacht, was der Gesellschaft wirklich was gibt. Das hat mich dann sehr befriedigt. Also für mich ist es eine große Ehre und eine besondere Anerkennung dessen, was ich gemacht habe.
Hat es Ihnen auch nochmal danach einen neuen Schub Motivation gegeben?
Also ich bin jemand, der keinen extrinsischen Motivationsschub braucht. Ich bin intrinsisch motiviert, ich muss einfach machen. Was manchmal meine Familie auch genervt hat. Aber also im Großen und Ganzen haben sie es immer mitgetragen und mit akzeptiert. Ich habe nicht aufgehört, weiterzumachen. Also ist es vielleicht mehr das, als dass es mir nochmal einen Schub gegeben hat. Es hat meine Dynamik sozusagen nicht einschlafen lassen.
Wo engagieren Sie sich denn sozial noch? Und damit verbunden die Frage, die ich mir immer so stelle, ist dieses soziale Engagement eine Eigenart von Leuten, die wie Sie viel erreicht haben, in der Öffentlichkeit stehen, super reich sind oder prominent? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wenn man einen bestimmten Status gesellschaftlich erreicht hat, muss man sich dann sozial engagieren oder kommt das einfach?
Das weiß ich nicht. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde denken, dass Menschen, die eine gewisse Position erreicht haben, sie auch deswegen erreicht haben, weil sie umtriebig sind, weil sie was machen. Und das in Anführungsstrichen Machen auch immer vielfältiges Machen bedeutet. Also, dass man nicht nur sich um seine Bodentiere kümmert oder um Würmer, mit denen ich mich beschäftigt habe, sondern dass ich auch Umweltthemen in die Öffentlichkeit transportieren wollte. Schon während des Studiums habe ich in Ehrenämtern solche Aufgaben übernommen. Oder dass man sich in Kultureinrichtungen engagiert, um Kultur im weitesten Sinne zu vermitteln. Oder dass man in Sporteinrichtungen tätig ist. Ich war lange als Übungsleiter ehrenamtlich tätig im Tauchsport, bin dann auch im Bundesvorstand vom Verband Deutscher Sporttaucher gewesen und ganz am Ende auch noch, 7 oder 9 Jahre im Welttauchsportverband und habe da Umweltthemen begleitet und die Materialien entwickelt, um Tauchlehrer, die aus allen möglichen Berufen kommen, in Umweltthemen im weitesten Sinne zu schulen. Also ich habe da immer irgendwas gemacht. Und wie ich dann nach Görlitz gekommen bin und das Museum übernommen habe, haben sich mehr museale Aufgaben ergeben. Ich war dann Vizepräsident vom Deutschen Museumsbund 7 Jahre lang, was eine sehr spannende Zeit gewesen ist, und bin, weil man mein Engagement in der Stadt geschätzt hat, angesprochen worden, in der Brücke-Preisgesellschaft mitzuwirken. Erst als Mitglied und dann ab, ich glaube, 2000 oder 2001, der erste Preisträger war Erzbischof Wladyslaw Welk, als Präsident der Gesellschaft, also derjenige, der Organisationen und Veranstaltungskoordination, Ansprache der Preisträger, Ansprache der Laudatoren übernommen hat. Und ja, so war ich immer aktiv. Und ich glaube, es hängt nicht am Geld und es hängt nicht an der Position, sondern dass man motiviert ist, was zu tun. Und auch, das kommt sicherlich auch mit dazu, das Glück hat, in Funktionen zu geraten, die einen dazu bringen, dass man Spaß hat an dem, was man entwickelt. Also, dass die Erfüllung der Aufgaben, und es ist gut gewesen, einen fürs nächste Mal wieder anspornt. Also, da habe ich sicherlich auch Glück gehabt. Mein Vater hat mich immer aufgezogen. Ich bin an einem Sonntag geboren und es hat 500 Mark extra gekostet, hat er mir immer wieder beim Spaß, aus Spaß vorgehalten. Aber wenn es so ist, dass am Sonntag geborene Kinder besonders viel Glück haben, dann waren diese 500 Euro gut investiert. 500 D-Mark, das waren damals noch D-Mark.
Sind Sie jetzt richtig im Ruhestand? Beziehungsweise wie gefragt, ist denn eine Persönlichkeit wie Sie, wenn sie im Ruhestand ist, also werden Sie weiterhin, das klang ja schon raus, zu Tagungen und Kongressen eingeladen? Oder erwartet man bei manchen Veranstaltungen nach wie vor dann immer noch Ihre Anwesenheit?
Ja, es gibt ein paar Ehrenämter, die ich habe, wo man will, dass ich da bin. Das geht nicht ohne. Was mache ich noch? Also ich habe noch ein Senckenberg-Projekt. Ich hatte im letzten Jahr einen Projektantrag vorbereitet, den dieses Jahr gestellt. Und das ist dann bewilligt worden. Ich bin seit 15.08. mit einer Teilzeit, 0,2 Vollzeitäquivalenten, wie das so schön heißt, bei Senckenberg angestellt und mache da ein Projekt zur Evaluierung von Wanderausstellungen und deren Effizienz. Hab seit meinem 70. Geburtstag, der Brief kam genau am 70. Geburtstag, wieder einen Lehrauftrag für das Wintersemester an der Hochschule Zittau-Görlitz. Bin also jeden Freitag in Zittau und lehre da Ökosystemkunde. Macht mir sehr viel Spaß. Bin auch Präsident der Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Brücke-Preises. Bin in verschiedenen Beiräten, also unter anderem am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal, bei der Polizeihochschule Sachsens, also bei den Polizeihochschulen Sachsens im Beirat, bei den neuen Ausstellungen für das Fürst-Pückler-Schloss in Bad Muskau, bin im Kuratorium Boden des Jahres, die haben sich gerade gestern wieder getroffen. Ja, das ist so das, was mir spontan einfällt, aber habe tatsächlich noch ein paar spannende Ehrenämter. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre Jongleur mit vielen Bällen und sollte eigentlich vielleicht auf 3 oder 4 Bälle runterkommen. Es ist nur eben so schwierig und es macht auch so viel Spaß. Aber um es kurz zu sagen, also Ruhestand bedeutet für mich nicht Ruhe und das ist gut so.
Professor Clemens Tockner, der Chef vom Senckenberg-Verbund, hat sich mal wie folgt über Sie geäußert. Durch seine charmante und pointierte Art hatten auch Mitteilungen über zum Beispiel Verwaltungsvorgänge durchaus unerwarteten Unterhaltungswert. Sehen Sie sich selbst als einen Menschen, der andere Leute unterhalten kann oder so auf einer Feier oder einer Geburtstagsparty so die Stimmungskanone im Raum?
Nee, nicht auf einer Geburtstagsparty. Das ist, also wenn man mich jetzt fragen würde, halte ich auch eine Laudatio zu einem 70. Geburtstag, aber das ist nicht so mein Ding. Es ist eher so, dass ich relativ spontan bin und ja, so ein bisschen straßentheatermäßig spontan bin. Also wir haben eine Veranstaltung in Senckenberg ins Leben gerufen, noch zu Zeiten des Staatlichen Museums, die 1. April-Vorlesung. Und da werden Vorträge gehalten, so 3 oder 4 von Vertretern aus der Stadtgesellschaft. Und diese Vorträge werden dann hinterher diskutiert. und diese Diskussion zu leiten, auch ein bisschen pointierter zu leiten, selber Fragen, dumme Fragen zu wirklich dummen Vorträgen, aber spannend gehaltenen Vorträgen zu halten, das macht mir riesig viel Spaß. Ich war letzte Woche, meine Frau hatte Waldkunsttage in St. Marienthal und da war ich mit und habe was gemacht über Raubsäuger in deutschen Wäldern, also Fuchs und Dachs und Marderhund und die verschiedenen Marder und Iltis und Wiesel und alles Mögliche. Und es endete dann damit, dass ich eine Handpuppenaufführung mit dem Wolf gemacht habe. Ich habe mich also mit dem Wolf über seine Biologie unterhalten. Hatte von den Kindern hier eine alte Kasperlepuppe rausgesucht. Das ist super angekommen, waren viele Kinder da und die haben dann tatsächlich Dinge mitgenommen. Also es ist der Unterhaltungswert eines Moderators, eines Performers, den ich da auslebe. Und wir haben schon von Herrn Dunger übernommen, jeden Freitag eine Besprechung gehabt, wo sich die Mitarbeiter des Museums zusammengefunden haben und wo dann die Möglichkeit war, dass jeder was sagt, aber ich am Anfang die wichtigsten Informationen für die Mitarbeiter weitergegeben habe. Also wann muss man seinen Urlaub eingereicht haben oder verändern wir die Kilometerpauschale für die freie Nutzung des privaten PKWs unter bestimmten Bedingungen oder so. Muss ja angesagt werden, dass alle Leute da Bescheid wissen. Aber es kam auch immer wieder, jetzt gerade zu Senckenberg-Zeiten, Wünsche aus der Verwaltung in Frankfurt. Und die habe ich dann eben vorgetragen, sodass auf der einen Seite jeder das verstanden hat, auch das mitgenommen hat, was die Kernaussage war, aber das nicht als Gesetzestext vorgelesen habe, sondern moderiert an den Mann oder an die Frau gebracht. Und ich glaube, darauf bezieht sich das, was der gute Clement Tockner meint. Der hat mich auch ein paar Mal in Diskussionen erlebt, wo ich Diskussionen geleitet habe oder in Foren gesessen habe. Ich will klar sagen, was ich meine, was richtig ist. Aber wenn sich Leute um 19.30 Uhr in eine Diskussionsveranstaltung reinsetzen, nachdem sie einen Arbeitstag hinter sich haben, haben sie auch das Recht auf ein bisschen Spaß. Und das ist, glaube ich, das eine oder andere Mal ganz gut gelungen.
Da fällt mir, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, da waren Sie da mit Kindern oder so unterwegs, so sinngemäß, dass man diese Gesichter kann man wohl nur mit den Augen einer Mutter oder so lieben. Und das hat.
Es bezieht sich auf ein Bild beziehungsweise auf eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von einer Hornmilbe. Die sieht, wenn man die von vorne sieht, so ein bisschen gruselig aus. Und da habe ich wohl gesagt, das ist ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Also, und das ist so gut angekommen, dass ich das dann ein paar Mal verwendet habe.
Sie waren Ende der 1980er Jahre im Bundesvorstand der Sporttaucher tätig, haben ja auch schon mehrfach das Thema Tauchen angebracht. Tauchen Sie noch, beziehungsweise erzählen Sie mal was über diese offensichtliche Leidenschaft in Ihrem Leben?
Ja, also ich habe mit 21 oder 22 angefangen mit dem Sporttauchen, habe mich dann durch die verschiedenen deutschen Tauchsportabzeichen prüfen lassen und habe so größenordnungsmäßig 1000 Tauchgänge gemacht. Bin auch überall, aber an vielen Stellen unterwegs gewesen, habe unter anderem diesen Rote Meer-Film gemacht über Korallenriffe und die potenziell negativen Auswirkungen des Sporttauchens und wie man solche negativen Auswirkungen minimieren kann.
Wie heißt der? Wo findet man den?
Also im Verband Deutscher Sporttaucher, der heißt Korallenriffe verstehen. Und am Ende war Schützen, waren drei Begriffe hintereinander. Und habe während meiner Kurse, also wir haben meeresbiologische Kurse in Norwegen gemacht, auch fast 25 Jahre lang, sind jedes Jahr oder fast jedes Jahr an diese meeresbiologische Station in Drøbak in Norwegen gefahren, wo ich auch meine Promotion zum Teil gemacht habe, mein Material herbekommen habe. Und dann bin ich mit den Studierenden tauchen gegangen. Konnte das machen. Das war sehr flach dann mit den Studierenden immer. Also 5 Meter oder so maximal. Ich habe selber als Tauchlehrer, Übungsleiter und andere als Tauchlehrer dort geführt. Und ja, also jeder, der wollte, ist mindestens einmal tauchend im Wasser gewesen. Man nimmt nochmal einen ganz anderen Eindruck von dem Lebensraum mit, wenn man aus dieser Prothese, Lungenautomat atmen muss, wenn man um sich herum plötzlich nur noch das Atemgeräusch hat, aber das eben dann besonders laut. Ansonsten sind die Umweltgeräusche für uns ausgeblendet. Wenn man Druck auf sich spürt, wenn man auch die Kälte des Wassers wahrnimmt und eben Teil des Lebensraums ist. Man kriegt aquatische Lebensräume wirklich nur mit, wenn man in sie eintaucht. Und wenn man das vermitteln will, dann ist es gut, wenn wir als sehende Organismen, also unser primärer Wahrnehmungshorizont ist auf Sehen ausgerichtet, nicht auf Hören, auf Riechen, das machen die Hunde. Wir sehen, und das, wenn man es gesehen hat, hat man es anders verstanden. Deswegen habe ich die Studierenden immer dort gerne mitgenommen, dass sie es einmal sehen, wie es im komplexen Lebensraum aussieht. Und da war Tauchen für mich immer sehr wichtig. Aber ich habe es auch als Sport getrieben, habe Flossenschwimmen gemacht und Unterwasser-Rugby gespielt, auch mal ganz kurz in der Bundesliga. Und das war eine ganz schöne Zeit. Hatten dann von der Uni-Sportgruppe in Göttingen eine Unterwasser-Rugby-Gruppe. Da bin ich dann jeden Freitag hingegangen und habe auch, weiß nicht, 3 Jahre oder so die Tauchausbildung an der Uni gemacht, also die Gerätetauchausbildung für Studierende.
Was waren so die spektakulärsten Tauchgänge oder Spots, die Ihnen ganz besonders immer in Erinnerung geblieben sind?
Gab es viele. Also wir sind mal in der Nähe von Dröberg auf der anderen Fjordseite getaucht. Da ist eine Mauer unter Wasser, die so bis in 6 Meter Höhe von Meeresboden aufragt. Und da stand ein Riesenhai mit offenen Kiemen. Vielleicht, also war kein riesiger, aber diese Riesenhaie werden so 6, 7 Meter lang. Und der hatte bestimmt 5. Also er war schon ziemlich groß. Sind harmlos im Planktonfresser, aber der stand da mit offenem Maul und wir sind dann an dieser Mauer vorbeigetrieben und haben dem sozusagen durch das Maul, durch die Kiemen wieder ins freie Wasser geguckt. Das war sehr spektakulär. Oder ich bin an einem Frachter mal an einem Wrack getaucht. Stavros Nikita hieß das in Barbados, war mein erster Wracktauchgang, so auf knapp 40 Meter. Das war auch sehr spektakulär, weil der Tauchlehrer dann, der uns begleitet hat, durch das Wrack durchgetaucht ist. Wir sind also dann durch die Laderäume, unten durch das Loch im Wrack rein. Die haben das gesprengt, um das auf Grund zu legen und dann oben wieder raus. Also das war ganz spektakulär. Und während dieser Filmaufnahmen haben wir Nachttauchen gemacht, wo wir in einer stillen Bucht nachts raus sind. Und nachts ist nochmal eine ganz andere Tierwelt da. Und ein paar von den Fischen, die sonst sich immer gleich verziehen, wenn der Mensch rankommt, die blieben dann eben auf dem Grund liegen und man ist sehr nah rangekommen. Also das war auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Oder mit meiner Tochter, die war damals noch relativ jung, bin ich in Spanien getaucht am Zweitautomat. Also habe immer ein Zweitautomat dran gehabt und dann konnte man das Kind, wenn das nicht tief war, das war 2 oder 2, 3 Meter tief und die konnte gut tauchen. Habe ich sie dann mitgenommen und dann war ein ganzer Schwarm Barracudas um uns rum und die schwammen dann im Kreis um uns, waren kleine, also so vielleicht 1 Meter oder 80 Zentimeter, aber viele, also bestimmt 50, 60 und die schwammen immer im Kreis um uns rum und wir haben da gesessen, haben gar nicht gewusst, wo wir hingucken sollen, weil überall Barracudas waren. Also das war auch toll.
Aufgrund Ihrer ganzen Forschungen und Projekte, Tauchen und so weiter, war Ihre Familie oft allein, also allein im Sinne von ohne Sie?
Ja, aber nicht wegen Tauchen. Also die sind immer mitgefahren, wenn es ging.
Ich meine auch rein beruflich.
Wenn ja, beruflich war es absolut so, dass ich unterwegs war. Also das war am Anfang eine Sache der Einarbeitung, dass man eben mehr unterwegs ist am Anfang, um zu schauen, wie machen die anderen das, sich anhand von Best-Practice-Beispielen auch Möglichkeiten für die Entwicklung der Einrichtung zu holen. Aber bin dann auch in Gremien eingestiegen, war lange der Geschäftsführer praktisch der Standesorganisation der großen deutschen Forschungsmuseen, naturkundlichen Forschungsmuseen. Und in der Funktion dann eben auch ein paar Mal weg, habe meine Lehre in Leipzig gemacht, bin also während der Zeit 1997 bis zum Ende der Honorarprofessur in Leipzig 2022, bin ich in der Regel einmal die Woche nach Leipzig gefahren, habe da Vorlesungen gehalten. Aber wenn Kurse waren oder so, habe ich sie mitgenommen. Die Frage, war ich oft weg? Ja, ich war oft weg. Meine Frau hat das dann auch eine Zeit lang sehr beklagt, absolut zu Recht. Aber hat natürlich auf der anderen Seite auch gesehen, wenn man eine verantwortungsvolle Position hat und auch ja, die Verantwortung für die Einrichtung und an der Einrichtung hängen auch die Mitarbeiter trägt, dann geht es nicht anders, als dass man in solchen Netzwerken aktiv ist. Und das kann man nicht immer von Görlitz aus am Telefon machen, sondern da muss man vor Ort sein und diese Netzwerke entwickeln und pflegen. Und ja, da war ich häufiger mal unterwegs.
Gibt aber bestimmt Momente, könnte ich mir vorstellen, in denen das für eine Ehe auch mal eine Zerreißprobe ist, oder?
Also das ist, glaube ich, bei allen Menschen so, dass wenn divergierende Interessen in einer Partnerschaft zusammenkommen, und das muss jetzt gar nicht böse sein, aber meine Frau hatte dann für einige Jahre keine Möglichkeiten oder geringe Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln, und ich habe meine Entwicklung vorantreiben können, dann ist es ein Konfliktfeld. Und in so einem Konfliktfeld muss es familiäre und, ich sag mal, eheliche, partnerschaftliche Resilienz geben, um darüber rauszukommen. Ich glaube, ich gibt niemanden, der in einer ähnlichen Position ist, wo es nicht mal Diskussionen darüber gegeben hat, was man denn alles einstellen könnte, damit man mehr Zeit für die Familie hat. Das hat es bei uns auch gegeben. Jetzt ist es andersherum. Meine Frau ist mehr weg und ich unterstütze sie, indem ich jetzt mehr koche zum Beispiel, indem ich einkaufen gehe, indem ich mich um die Hunde kümmere. Und wenn sie mich fragt, dann auch mal bei einem Kurs mitmache oder Texte mit ihr zusammen durchgehe. Also jetzt hat sich die Situation geändert. Sie ist diejenige, die mehr weg ist. Und ich denke manchmal, wenn ich hier sitze, jetzt könnte sie aber kommen, das Essen ist fertig.
Was macht sie jetzt aktuell?
Sie ist Projektleiterin am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal, hat ein Projekt, interessanterweise wieder mit Kollegen von Senckenberg zusammen, über die Entwicklung von regionalen Wäldern, also Oberlausitzer Zukunftswald heißt das Projekt, wo es um Waldentwicklung, auch um Aufforstungsmaßnahmen hier in der Region geht und die Einbeziehung der Bevölkerung. Also es gibt Aufforstungsmaßnahmen, die sie dann mit Schulklassen durchführt oder jetzt mit Studenten von der Hochschule Zittau-Görlitz, die sich so einen Tag lang mal im Wald bewegen wollen und dann da in der Nähe von Eubin Aufforstungsmaßnahmen durchführen und dann eben auch Bildungsveranstaltungen, wo sie Waldökosysteme vorstellt, deren Ökosystemfunktionen und was man machen muss, damit Wälder bei uns widerstandsfähiger werden gegen Trockenheit, gegen Temperaturerhöhung vor dem Hintergrund des Klimawandels. Wir hatten im letzten Jahr, oder wir, sie hatte im letzten Jahr eine große Tagung. Ich habe ein bisschen mich mit eingebracht, war auch bei der Tagung dabei, auch weil wir Kollegen, die wir gemeinsam kennen, eingeladen haben, die sehr, sehr gut war. Also war vielleicht die beste Waldtagung, die hier in der Region jemals stattgefunden hat, weil wir wirklich tolle Referenten hatten und ganz unterschiedliche Aspekte auf Widerstandsfähigkeit von Wäldern, aber auch auf Maßnahmen zum Waldumbau. Also weg von der Kiefer, weg vor allen Dingen von der Fichte, die mit dem Borkenkiefer solche großen Probleme gehabt hat, hin zu artenreicheren, aber trotzdem ihre Funktionen erfüllenden Wäldern. Und das war eine ganz tolle Tagung, ist auch von allen sehr positiv wahrgenommen worden. Waren über 100 Leute bei der Tagung insgesamt da in Marienthal. Und sowas ist das, was sie jetzt macht. Sie ist ja auch Biologin, das macht sie wirklich auch ganz gerne, aber sie denkt an die schöne Zeit der Ausstellungsentwicklung bei Senckenberg.
Wären Sie ein guter Joker bei Wer wird Millionär?
Das weiß man immer, wenn man die richtigen Antworten parat gehabt hat. Aber ich habe ein paar Freunde, die sagen, wenn Sie da jemals teilnehmen würden, wäre ich der Joker, den Sie anrufen würden. Wäre eine gute Gelegenheit, sich richtig zu blamieren. Ich weiß es nicht, aber ich habe, glaube ich, ein ganz brauchbares Allgemeinwissen.
Relativ abschließend. Sie sind seit vergangenem Jahr Stadtratmitglied in Görlitz. Welche Motivation steckt für Sie dahinter? Ist es einfach nur die Liebe zur Stadt? Oder sind wir da wieder bei dem, was Sie vorhin sagten? Man macht eben einfach Dinge, die man gerne macht.
Ja, also Stadtrat wird man ja vor allen Dingen, weil man gewählt wird. Man stellt sich zur Wahl und dann entscheiden die Wähler darüber, ob man in den Stadtrat kommt oder nicht. Also insofern, es war jetzt nicht nur, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, ich werde jetzt Stadtrat, sondern ich habe mich zur Wahl gestellt. Das habe ich gemacht, weil ich tatsächlich mich für die Stadt nochmal einsetzen wollte. Das war ja eine Entscheidung kurz nach meinem Eintritt in den sogenannten Ruhestand und habe gedacht, was wäre denn etwas, wo ich beitragen kann? Und habe gedacht, in der Stadtratsfraktion wäre das eine gute Option, um selber nach meinen Vorstellungen, aber auch in einer Fraktion und in der Gemeinschaft aller Stadträte für die Stadt Positives zu bewirken. Hab lernen müssen, dass Stadtrat ganz schön schwierig ist. Also wir kriegen umfangreiche Materialien, jeder Stadtrat für die Stadtratssitzungen zur Verfügung gestellt, teilweise mit Gutachten und allem Möglichen. Wenn man dann aber das durchdringen will, geht es nicht anders, als dass man sich zumindest das Allerwichtigste ansieht. Das sind so zwischen 600 und 1000 Seiten für jede Stadtratssitzung. Also schon was, wo man mal 2 Tage sitzt und liest, selektiert, sich Fragen aufschreibt. Und viele von den Prozessen im Stadtrat und von den Entscheidungen, die aus diesen Prozessen, Beratungsprozessen im weiteren Sinne, hervorgehen, viele von den Entscheidungen fußen auf Entscheidungen früherer Legislaturperioden. Die haben diejenigen, die schon lange im Stadtrat sind, präsent. Und ich habe die nicht immer präsent. Ich kriege die dann in den Fraktionssitzungen zum Teil erläutert, was sehr hilfreich ist. Aber also ich habe tatsächlich im Stadtrat erstmal lernen müssen, wie dieses Amt auszuführen ist und wo die Herausforderungen, die ich auf den ersten Blick so nicht gesehen habe, tatsächlich liegen. Es ist super spannend. Also wenn man gewählt wird, hat man nicht nur eine verantwortungsvolle Aufgabe, sondern eine, die einen auch in einem positiven Sinne fordert und fördert, weil man ganz anders in Entwicklungen reinschaut. Es ist aber auch keine einfache Aufgabe, weil natürlich immer Mehrheiten geschaffen werden und es gibt keine absolute Mehrheit irgendeiner Fraktion im Stadtrat, sondern man muss immer schauen, dass man für das, was man für das Richtige hält, auch die Mehrheiten zusammenbekommt. Und bin sehr froh, dass wir sehr kooperativ dort zusammenwirken. So kommen wir, glaube ich, zu guten Entscheidungen, die die Stadt auch wirklich weiterbringen.
Gibt es etwas an Görlitz, das Sie richtig stört?
Nein, eigentlich nicht. Also mein alter Chef in Göttingen, den ich sehr geschätzt habe, Professor Ax, hat, wie ich bei ihm war, ich war so ein Jahr oder so hier in Görlitz und habe ihn dann mal besucht in Göttingen. Und da hat er gesagt, wie kommen Sie denn so klar? Also in Görlitz mit den Leuten, die kannten Sie ja vorher alle nicht und es ist ja eine ganz andere Region und auch die Aufgaben, das Aufgabenfeld ist anders. Wie kommen Sie klar? Habe ich gesagt, naja, also Professor Dunger hat mir sozusagen einen Joker zugespielt, indem er gesagt hat, gebt ihm die Chance, es anders zu machen, als ich es gemacht habe. Ich habe das 37 Jahre gemacht, aber jetzt kommt einer, der ist neu und der wird vieles anders machen. Das ist erstmal nicht schlecht. Gebt ihm die Chance, dass er es machen kann, wie er meint, dass es richtig ist. Und ich hatte also sozusagen diesen Joker-Bonus von Wolfram Dunger mitbekommen. Und Peter Ax fragte mich dann, wie viele Leute stehen denn so hinter Ihnen? Da habe ich gesagt, naja, so, ich denke so 85-90%. Und er, der große Mann in diesem Institut, in dem ich promoviert habe und in dem ich meine Diplomarbeit gemacht habe und der für mich immer eine gottgleiche, Entschuldigung, Gestalt war, sagte, 85% Zustimmung, das hätte ich mir immer gewünscht. Und sagte dann, und leben Sie damit, und das war jetzt nicht auf meine Kolleginnen und Kollegen bezogen, es wird immer Leute geben, die die Dinge anders sehen als Sie. Und das ist ein Stück vom Leben und das ist auch gut so, weil das bringt unter Umständen so eine Gemeinschaft auch zusammen. Kann sie auch spalten, aber es kann sie auch zusammenbringen. Und ja, wenn ich zurücksehe, würde ich sagen, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich habe mehr richtig gemacht, als ich falsch gemacht habe. Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl.
Dann am Ende immer noch 4 Fragen, die ich Sie einfach mal bitte zu vervollständigen. Und da beginnen wir mit: Ich liebe Görlitz, weil?
Weil das meine Heimat geworden ist. Ich bin hier zu Hause, meine Kinder sind hier aufgewachsen, 2 von denen sind hier geboren. Ich habe mein Haus hier, ich habe meine Freunde hier. Ich liebe Görlitz, weil das meine Heimat geworden ist.
Was der Stadt und der Region am meisten fehlt?
Das Vertrauen in die eigene Kraft. Ich glaube, dass es in der Stadt und in der Region großartige Leute gibt, die tolle Sachen machen. Ich kenne keine Stadt dieser Größe, das so viel erfolgreiches, innovatives, Alleinstellungsmerkmale entwickelndes bürgerschaftliches Engagement hat wie Görlitz. Und das ist ein unglaubliches Potenzial. Auf der anderen Seite gibt es viel zu viele Leute, die das nicht sehen. Und wenn man es sehen würde und es nutzen würde und im besten Fall eigene Initiativen entwickeln oder sich bestehenden Initiativen anschließen würde, würde das die Stadt voranbringen. Ich glaube, dass das etwas ist, was fehlt, dass man sieht, wie toll das hier ist und dass wir, indem wir das, was schon da ist, weiterentwickeln, auch mit unserer speziellen persönlichen Expertise, dass wir dann zum Wohle aller beitragen können. Es ist einfach toll hier.
Am meisten wünsche ich mir für unsere Heimat in der Zukunft
mehr Ansiedlung von im weiteren Sinne produzierenden Gewerbe, weil das Geld in die Stadt bringt. Und dieses Gewerbe, das sich ansiedelt, sollte auf nachhaltige Technologien und Produktionsweisen setzen. Ich glaube, dass das Know-how, das hier zusammenkommt, nicht zuletzt durch die neu gegründeten Forschungseinrichtungen, ein Potenzial für diese Entwicklungen bietet. Und das sollte kommen. Und wenn das kommt, dann wird Görlitz auch wirtschaftlich noch mehr prosperieren, als das im Moment der Fall ist.
Zu guter Letzt, Görlitz und sein Umland bedeuten für mich
Natur. Bedeuten für mich Natur, weil ich gerne unterwegs bin hier, also von der Landeskrone über den Bad Muskauer Faltenbogen bis hin zum Riesengebirge. Das wäre alles mein Umland und mir das so viel persönlich gibt, also Inspiration, Motivation, Eindrücke, die ich mitnehme, die ich einordnen kann. Es ist die Natur, ist nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv die vielfältigste in einem Gebiet dieser Größe in Deutschland. Und die nehme ich als Biologin ganz besonders wahr und das bedeutet mir besonders viel.
Herr Xolander, vielen Dank für das wirklich tolle, angenehme und eröffnende Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Damit endet die nächste Episode auch schon wieder. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Wissenschaftlers zeigt, wie viel möglich ist, wenn Leidenschaft, Neugier und Engagement zusammenkommen. Sein Lebensweg beweist, dass Erfolg nicht nur in Titeln oder Auszeichnungen liegt, sondern in der Bereitschaft, etwas zu bewegen, für sich selbst, für andere und für die Gemeinschaft. Möge diese seine Geschichte all jene inspirieren, die noch auf der Suche sind, ihren eigenen Weg zu finden und bei dem, was sie tun, manchmal vielleicht von Zweifeln geplagt werden. Willi Xolander ist ein Beispiel dafür, dass jeder Weg einzigartig ist und dass Zweifel kein Hindernis, sondern ein Antrieb sein können und sogar sollten. Jeder kann mit Freude und Überzeugung Großes bewirken und vor allem, wenn man an dem, was man tut, so wie er, Spaß hat. Deshalb ist er eines von vielen Görlitzer Gesichtern. Ihnen wünsche ich eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit sowie, dass Sie im Kreise Ihrer Liebsten gut, gesund und furios ins neue Jahr starten. Machen Sie es gut! Wir hören uns 2026 und Aloha!